herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Podcast, einen heißen Podcast mit einem heißen Thema. Und wie immer habe ich Olli neben mir.
Hallo.
Und heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Michelle, die ihr auch schon kennt aus dem Podcast, wo wir über unser Team berichten. Und Michelle ist ja nicht nur unsere Mitarbeiterin, sondern auch unsere Tochter. Und das Thema, das wir heute haben, ist dann natürlich noch mehr doppelt heiß, weil wir mit unserer Tochter heute über Sexualität reden. Liebe Michelle, herzlich willkommen in unserer Denkbar.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Das freut uns auch. Und wir haben heute in unserer Denkbar, weil wir schon ein bisschen zu fortgeschrittener Zeit unterwegs sind, ein Gläschen Wein neben uns stehen. Michelle hat ein Weißwein, glaube ich, und wir ein Rotwein. Ja. Und mal Prost, und wir freuen uns auf diesen Prost. Podcast mit dir.
Cheers.
Der vielleicht auch hilft, dass wir ein bisschen lockerer werden. Ja, Michelle, ich starte gerne mit der Frage, was denn in dem Thema, wo wir heute drüber reden, für dich vielleicht mal undenkbar gewesen ist und sich dann doch geändert hat. Und die ganze Thematik geht ja darum, wir möchten ja die Leute ein bisschen öffnen für dieses Thema, damit wir nicht so schambehaftet oder ein bisschen versteckt unterwegs sind.
Genau, also ja, was für mich undenkbar war, war, dass ich meine Sexualität so offen ausleben kann und auch so zum Teil meines Lebens gemacht habe. Also für mich ist es ja auch wirklich einfach inzwischen Lebensstil geworden, der mein Leben rundherum auch im Freundeskreis einfach einen Einfluss darauf hat. Und genau, es ist ein großer Teil meiner Leidenschaft und es macht mich auch einfach sehr glücklich, das heute so ausleben zu können.
Ja, und ich möchte dann nämlich gleich was dazu sagen, und das ist eben auch der Grund, warum das überhaupt möglich ist, dass wir beide alleine schon, wir beide, du als Tochter und Mutter, so offen auch miteinander reden können. Ich bin mir sicher, dass das nicht in allen Familien so ist, weil du auch für mich das nochmal geöffnet hast. Ich bin ja eh schon ein sehr offener Mensch und habe da so meine eigene Geschichte in meinem ganzen Leben, weil ich noch sehr, sehr, sehr katholisch und religiös erzogen wurde in den ersten Jahren und sich das so im Laufe meines Lebens alles verändert hat. Aber du hast da tatsächlich auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich nochmal einen anderen Blick auf das Thema habe. Und wir hatten jetzt auch vor kurzem erst ein ganz tolles Erlebnis, finde ich, so ein einmaliges Erlebnis, das ich nie vergessen werde und garantiert als ein Meilenstein in meine Lebensgeschichte eingeht. Wir hatten zusammen ein ganz tolles Fotoshooting, in dem wir beide sehr sexy mit Latex gekleidet waren. Wen das interessiert, man kann das, wenn man uns folgt, privat folgt, aber vielleicht posten wir es auch mal tatsächlich in der Denkzeuge Instagram-Ecke. Ganz tolle Fotos gemacht, wo wir beides mit Latex bekleidet waren und die Teile dein Freund für uns gefertigt hat und du ihn da unterstützt hast. Ja, und das wäre für mich vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen, mich das zu trauen und das zu machen. Genau.
Ja, das glaube ich. Also ich zum Thema Sexualität, ich bin da ja auch eben in dem Kink-Bereich unterwegs und Fetisch-Szene. Und ja, Latex ist ja im Grunde auch nur ein Material, das man anziehen kann, aber für viele eben auch mit einem Fetisch oder eben mit Sexualität verbunden. Das sieht halt einfach auch sexy aus. Genau. Und ja,
Ja, wir hatten sehr viel Spaß dabei und für mich war das wirklich interessant, weil das hat mein Abenteuerlustmotiv echt gefordert, dass ich nicht nur das anziehe, dann mich auch noch mit dir in Spanien in den Park stelle und schöne Fotos mache, sondern das i-Tüpfelchen war für mich schon, dass wir beide das gepostet haben und öffentlich gemacht haben. Und ich fand die Reaktionen, die da kamen, einerseits wirklich sehr, sehr schön. Das waren überwiegend, eigentlich waren es nur positive Reaktionen und Kommentare, was nicht mehr ganz normal ist in der heutigen Zeit, was mich sehr gefreut hat. Aber was ich auch auf der anderen Seite ein bisschen traurig fand, es waren auch einige dabei, mit denen ich dann angefangen habe, hin und her zu schreiben und gesehen habe, dass die gar nichts posten auf Instagram von sich und das hinterfragt habe und dann eben gehört habe, ja, sie trauen sich das nicht, sie wollen nicht öffentlich sein, weil ihre Familie würde das nicht gutheißen. Ja, ja. Und das finde ich sehr schade und das ist das, was wir ja heute tun wollen, die Menschen ein bisschen dafür öffnen, dass man solche Dinge doch tun darf, weil man tut ja niemandem was an, man tut ja keinen weh damit oder macht irgendwas kaputt, oder?
Ja, genau. Also es ist ja, es basiert ja alles auf Consent und man ist ja auch in der Szene da sehr bemüht, eben die Einverständnis von den anderen Leuten sich immer einzuholen. Und ja, generell, es ist ja, es macht ja jeder. Sex ist ja was völlig Normales so und es gibt halt einfach inzwischen oder schon längere Zeit so viel Scham zu dem Thema, was ja im Grunde auch ein bisschen, glaube ich, der Religion und den Kirchen geschuldet ist. Und ja, es ist je nach Gesellschaft natürlich auch nochmal unterschiedlich. Aber ja, im Grunde ist es ja einfach nur ein Bedürfnis vom Menschen und das kann sich halt auf verschiedene Arten zeigen und sollte eigentlich ja was Schönes sein.
Also für mich ist das Thema auch spannend, weil ich bin ja schon ein bisschen von der älteren Generation und in den 70er Jahren sind viele Frauen auf die Straße gegangen und haben für ihre Rechte gekämpft, ja, nicht nur wählen zu dürfen, sondern auch BHs anzuziehen und sich frei zu machen. Und
oder andersrum.
Und die Technologie ist mittlerweile so weit, dass jeder Achtjährige mit seinem Handy ein komplettes, permanentes Porno-Kino in seiner Hosentasche hat. Ja. Und gleichzeitig wird diese offene Aussprache über Sexualität immer mehr zu einem Unthema.
Geht wieder rückwärts,
ja. Also ich sehe das sehr oft, dass man eigentlich fast zurückgeht zu einer neuen Frömmigkeit oder dass diese Uhr zurückgedreht wird. Also nicht nur politisch, besonders jetzt in Amerika zum Beispiel, ist die sexuelle Aufklärung auf dem absoluten Tiefpunkt. Jetzt wird wieder von Schwangerschaftsabbrüchen werden verboten. Da geht die Uhr richtig schnell zurück. Aber auch bei uns ist Sexualität wirklich wieder zu einem Tabuthema geworden, was nach meinem Gefühl gesellschaftlich so ein bisschen die Uhr wieder auch zurückgedreht hat. Und da ist ganz viel Spannung drin, finde ich,
ja,
gesellschaftlich.
Ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden dabei zwischen: Ich muss ja nicht alles erzählen, was hinter meinen eigenen Türen abläuft oder wie ich im Detail meine Sexualität auslebe. Das kann ja auch jeder für sich entscheiden, wie intim er das haben will oder nicht. Aber es sollte vielleicht andersrum, das ist das, was ich sehr schade finde, dass eben verschiedene sexuelle Orientierungen einfach verdammt werden und in die Pfanne getreten werden. Das finde ich sehr schade. Vielleicht ganz kurz dazu nochmal, das will ich nur so reinschmeißen, das Wort Sexualität ja sehr, sehr, sehr alt ist und aus dem Lateinischen schon herrührt und eigentlich ursprünglich von Sexus kommt, was nichts anderes bedeutet als erstmal nur das Geschlecht. Da kannst du auch gleich dann nochmal was dazu sagen, Michelle. Und das andere ist die Sexualität, das hat sich daraus dann entwickelt, aus Sexus wurde Sexuales und das heißt die Geschlechtlichkeit, also das ist der Unterschied dazu und das gibt es schon sehr lange Und über Sexualität, wie du gerade gesagt hast, das ist ein Grundbedürfnis. Jeder macht Sex und jeder hat Sex. Es ist ja auch die Basis dessen, dass wir uns fortpflanzen können und die Welt überhaupt weiter existieren kann mit uns Menschen. Und irgendwann kam dann, wie du auch gesagt hast, die Religion dazu, die dann erste Gesetze entschieden hat, die dann, glaube ich, diese ganze Sexualität in eine gewisse Richtung gebracht haben. Damals war das dann vor gut 4000 Jahren das erste Gesetz, das man weiß, dass Ehebruch verboten wurde. Ja, das Interessante ist, dass natürlich Ehebruch trotzdem stattgefunden hat und die Gerichte voll waren damit. Aber es war natürlich so eine gewisse Angst dabei, dass man außereheliche Sexualität vollzieht und hat darauf eben aufgepasst. Ja.
Und das Lustige war, wer hat die Gesetze gemacht?
Ja, Männer dann natürlich.
Also damals. Männer haben die Gesetze gemacht und Männer haben auch als erstes die Gesetze gebrochen.
Ja, das Interessante ist, dass vieles wurde dann mit Gott in Zusammenhang gebracht. Man hatte Angst davor, dass wenn man praktisch diese Gesetze bricht, dass man in die Hölle kommt oder es wurden andere schlimme Geschichten erzählt. Das tatsächlich weiß ich das auch noch, dass es bei mir in der Kirche noch gepredigt worden, als ich ein Kind war, dass Masturbation und Ehebruch und solche Geschichten einen in die Hölle bringen. Und die Menschen ja. In meinem Ort hatten tatsächlich Angst damals. Ja,
ja, ich denke, ja, ich meine, man kann Menschen halt besser manipulieren und kontrollieren, wenn man ihnen ein Grundbedürfnis verbietet, wodurch sie immer in eine Schuld geraten, weil letztendlich ist es was man einfach nicht unterdrücken kann. Und das sieht man ja auch in Amerika. So, man kann das schon immer versuchen zu unterdrücken, aber es kommt halt dann auch zum Teil im Extrem auf anderen Seiten wieder raus, was natürlich sehr schlecht ist, wenn man das Ganze so unterdrückt und das kommt dann extrem wieder raus. Gerade bei Sex so können dann halt eben Sachen passieren wie Vergewaltigung und anderes, weil Leute sich gar nicht so wirklich damit beschäftigen und dieses Grundbedürfnis die ganze Zeit unterdrücken und dann auf einmal das Fass halt quasi überläuft und ja.
Ja, und man sich dann an Menschen bedient, sag ich mal, die schwach gegenüber dem anderen sind, der das ausleben möchte. Ja, bis hin zu ja, Kindersexualität, Kindermissbrauch. Ja.
Darf ich noch mal ganz kurz zurückkommen auf dieses Wort Consent? Das ist ja, glaube ich, die Zustimmung, bevor man Sex hat. Und Michelle, du hast es auch schon mal uns früher erzählt, dass in dieser sexuellen Fetisch-Spielform tatsächlich auch sehr gute, schützende Verhaltensmaßnahmen existieren, eigentlich viel bessere als die in der Gesellschaft existieren, wo Frauen nicht immer vor Übergriffen geschützt sind. Aber in dieser Community, in der Fetischszene, die einem Außenstehenden, der die so beobachtet und denkt sich so, oh, hier ist ganz viel mit Peitschen und Pipapo, ja, ja. Dass dort tatsächlich dann gegenseitig aufeinander Rücksicht genommen wird. Und da gibt es so, ich glaube, du hast mal gesagt, das ist irgendwie eine Care.
Es ist halt so, man fängt ja schon damit an, dass man sehr viel kommuniziert am Anfang und sich auch eben der eigenen Bedürfnisse oder sogenannten Kinks, also alles, was eben Vorlieben sind, die nicht der Norm entsprechen, darüber eben kommuniziert und auch verhandelt. Also es ist wirklich fast wie so eine Verhandlung, bevor man eine Session macht, also quasi ein Spiel oder eine sexuelle
Erlebnis
zusammen macht, so genau, und da halt über die Grenzen auch spricht, was ganz wichtig ist, also was es überhaupt nicht erlaubt und auch eben sowas wie ein Safe Word ausmacht, dass man jederzeit sagen kann, Abbruch, so, das wird mir zu viel. Und ja, genau, eben generell viel kommuniziert und dann am besten eine schöne Zeit zusammen hat und dann auch nach dem man das hatte, oder es kann auch sehr intensiv eben werden. Dann kommt eben danach noch die Aftercare, wo man so ein bisschen wieder aufgefangen wird und zurück quasi in die Realität wieder so langsam gebracht wird. Und ja, also es ist mit sehr viel Zuneigung auch, beziehungsweise je nachdem, manche mögen da mehr, also viel kuscheln danach oder so zugedeckt werden und ja, sehr fürsorglich halt danach um
oder nehmen sich in
die
Arm,
jeweilige
oder?
Person gekümmert.
Erzähl doch mal so ein paar Punkte, die praktisch während so einem Erlebnis einmal schon im Vorfeld ausgesprochen werden und vereinbart werden, die, wie du sagst, sehr intensiv sein können. Was kann das denn sein? Und was sind dann die Dinge hinterher, die da das wieder ausgleichen, die das, das eigentlich sehe ich das dann so, das ganze Erlebnis abrunden. Ja, nicht nur, dass man in die Realität zurückkommt, sondern eigentlich ist es dann so, empfinde ich das, ein schönes, rundes Erlebnis.
Ja. Naja, ich meine, es kann ja sehr vieles sein. Also die Kink-Liste geht ja recht weit, wenn man davon ausgeht, dass einfach nur was ist außerhalb der Norm, was ja vaginaler, penetrativer Sex ist, wenn man die Norm nimmt. So. Bei homosexuellen Menschen ist es vielleicht Analsex in dem Sinne normal. So, für Heterosex-Paare kann das schon Kink sein. Und ja, dann geht's halt weiter bis hin zu Fesseln oder auch sowas wie Exhibitionismus, also sich vor anderen zeigen, oder Voyeurismus, anderen dabei zusehen, Schmerz, Emotionen wie Angst, dann generell alles, was irgendwie restriktiv ist, was sensorisch ist, mit Kälte, mit Wärme, mit Elektro kann gespielt werden. Also die Bandbreite ist da sehr groß, und auch einfach nur sowas wie kuscheln oder sich wohlfühlen, so, also irgendwie weiche Materialien können auch schon ein Kink oder ein Fetisch sein für manche.
Federn.
Zum Beispiel, ja.
Peitschen.
Kitzeln.
Ja.
Genau.
Ja.
Und das ist halt auch immer, je nachdem, wie fest man das mag. Also ich meine, auch beim Schmerz kann es ein Klaps auf dem Po sein, was einen antören. Das können aber auch bis hin zu Peitschenhieben sein. So. Und genau, das, da muss man halt einfach auch verstehen, dass jeder da unterschiedlich ist. Und gerade wenn es so viele Bedürfnisse gibt, dass man auch wirklich da über alles spricht. Und sich dessen bewusst wird und nicht zu viel auf einmal auch macht,
ja,
wenn man, was man noch nicht kennt. Also lieber vorsichtig sich rantasten.
Ja, also auf die Kommunikation möchte ich gleich auch noch mal zurückkommen, aber vielleicht noch mal ein bisschen tiefer rein. Erklär doch noch mal, weil du hast mir das schon mal schön erklärt, was alles zu Kink gehört. Vielleicht haben ganz viele Hörerinnen da gar keine Vorstellung, was das eigentlich alles beinhaltet und welche unterschiedlichen anderen, die man vielleicht schon mal gehört hat, Fetischrichtungen es noch so gibt oder sexuelle, eigentlich sind das ja Vorlieben, ja, das ist ja ein Unterschied, genau, zu Orientierung, ja.
Ja, also sexuelle Orientierung ist ja eher das aufs Geschlecht bezogen von einer anderen Person, also eben hetero, homosexuell, pansexuell, so auf welches Geschlecht steht man bei der anderen Person. Und sexuelle Vorlieben können ja auch nur auf sich selbst bezogen sein, also auch schon eben bei Masturbation oder Selbstbefriedigung eine Rolle spielen. Genau.
Ich habe hier in der Liste Petplay und Ageplay stehen.
Sagt mir zum Beispiel gar nichts, ja.
Ja, also Rollenspiele kennt man ja auf jeden Fall. Petplay ist halt eben, dass man in eine Rolle von einem Tier, sage ich mal, schlüpft. Und ja, ein bisschen mit Erniedrigung spielt in dem Sinne. Oder halt generell auch diese Menschlichkeit mal zurücklässt und sich ein bisschen primal verhält. Genau. Und ja, Ageplay ist wieder was anderes. Meistens sogar sehr non-sexual, also ohne penetrativen Sex und mehr Richtung Age Regression. Also, dass man so das innere Kind nochmal auslebt und ein bisschen einfach, ja, nochmal jung sein darf und von einer anderen Person sehr fürsorglich behandelt wird und diese, ja, also sehr, sehr auf Komfort eigentlich bezogen, so, was auch sehr schön sein kann.
Und fast ja schon therapeutisch sein kann, oder? Für gewisse Menschen.
Ja, natürlich. Also es findet ja auch zum Teil in der Therapie statt. Age Regression ist, glaube ich, auch unter anderem eine Art der Therapie für viele, die Trauma in der Kindheit hatten oder ähnliche Sachen.
Ja, und definier doch nochmal genauer, was jetzt für dich oder was zu Kink gehört, nicht was für dich, sondern was zu Kink gehört, weil das ist ja die Richtung, in der du jetzt praktisch unterwegs bist.
Naja, für mich gehört da sehr vieles dazu. Also vor allem ist es natürlich BDSM als Begriff, was eben Bondage, Discipline und dann nochmal Dominanz und Submission und Sadomasochismus ist. Also quasi das Akronym davon.
Ja.
Das ist ein großer Teil und da gibt es auch einen gewissen Lebensstil dazu, den man halt auch in Beziehungen integriert, also eine DS-Beziehung, dominanter Partner und Submissive Partner, so wo man eben
Partner,
genau, wo man einen bewussten Machtaustausch hat in der Beziehung, also quasi bewusst sich dazu entscheidet, die Augenhöhe zu verlassen und der anderen Person die Kontrolle übergibt oder halt eben sich von der anderen Person führen lässt. Das ist ein großer Teil natürlich. Dann kommt aber auch vieles, ja, einfach Community dazu und auch Kunst, so bis hin eben zu Fotografie, Modeln, erotische Kunst, Shows. Aber ja, auch Fesseln kann sehr künstlerisch gestaltet sein. Shibari gibt's da viel. Und ja, auch im Crafting-Bereich, im Handwerk, weil natürlich viele irgendwie da eine Begeisterung haben für die Toys und Spielzeuge oder auch die Kleidung an sich, so in Richtung Latex und Leder geht. Und genau.
Ja, das ist das interessant. Wir hatten jetzt kürzlich mal uns über ein Thema unterhalten, das Female-Led
Relationships
betrifft, also von Frauen geführte Sexualität oder Beziehungen, ja, fand ich jetzt als Frau erstmal super interessant und wir haben uns dann da ein bisschen rein recherchiert. Ist das auch ein Teil, sagt ihr das was, ist das auch ein Teil von Kink dann? Oder?
Ja, Femdom nennt sich das auch, also Female Dominance so. Und ja, das ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber es hat so den Eindruck gemacht, dass es vor allem in den letzten Jahren mehr wurde und auch viele Männer sich eben danach sehen, so eine weibliche, starke Persönlichkeit zu haben und sich der zu unterwerfen und darüber ihre Kinks auszuleben. Genau.
Da ist
aber,
jetzt,
ja.
Ja, nee, mach du, genau.
genau, bei FLR, ich glaube, das ist die Abkürzung, Female-Led Relationships, ist es ja schon so, glaube ich, dass genau der Mann sich wünscht irgendwie, dass die Frau die Rolle übernimmt, ja,
in
der Sexualität, dass ihn das anhört. Und für die Frau kann es natürlich sein, dass es erstmal wie eine Entlastung ist, ja,
dass sie
entscheiden kann, wann sie Sex haben darf. Aber da gibt's genau, aber da gibt's natürlich auch ein Kontinuum, wo der Mann dann vielleicht eine Erwartungshaltung äußert und sagt, ja, er möchte gerne, dass es irgendwie noch weitergeht, härter geht und so weiter. Und dadurch führt der Mann ja auch wieder
die Erwartungshaltung führt. Also ich finde, dass es eigentlich, und deswegen jetzt glaube ich, kriegen wir die Kurve zur Kommunikation drüber, weil ich das so wichtig finde. Es gibt ja so viele Ausrichtungen, wo auch wieder schon so vorgegeben ist, wie was zu sein hat. Und deswegen, ich bin nicht so ein Freund, das wisst ihr ja, dass man immer so in Kategorien denkt und immer so überstülpt, sondern dass ich finde, dass es gerade so wichtig ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns in dieser ganzen Welt der Möglichkeiten orientieren können. Und das Schöne ist ja, dass man das in der heutigen Zeit alles kann. Man kann das ja alles recherchieren und dass man dann eben wirklich drüber kommuniziert, was passt jetzt für einen tatsächlich und was passt nicht. Du hast da mir mal so eine ganz tolle Liste gezeigt, Michelle, wo man wirklich so anhand von einer Liste miteinander besprechen kann, was mag man nicht. Und ja, dann passt es auch nicht mehr in so einen klassischen Schubladen rein, wie wir jetzt eben dieses sehr intensive Gespräch über einen längeren Zeitraum hatten, über dieses FLR. Aber es war trotzdem eine gute Möglichkeit wieder für uns auszutauschen, was gefällt uns denn, was mögen wir denn? Und auch in unserem Alter, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen und finden es trotzdem immer noch sehr interessant, darüber zu diskutieren. Ja, was gefällt einem nicht? Und auch mal tatsächlich unerwartete Dinge wieder zu hören, über die man nie gesprochen hat. Deswegen
genau, und eben Sachen auch auszuprobieren. Solche Impulse kommen manchmal von außen an einen ran. Wir haben mal so eine Netflix-Serie gesehen, das war ganz interessant, da gab es auch einen Fragebogen dabei, wo man sich über Sexualität austauschen kann. Und das hat uns auch überlegen lassen, ja, ob wir, jetzt haben wir ja eine Fachperson sozusagen am Team. Also wenn ihr, liebe Hörer, zuhört und sagt, okay, das wäre mal spannend, außer der inneren Motivanalyse auch mal so einen Sexualitätsfragebogen zu machen, der mir hilft, in der Partnerschaft mit dem anderen Partner besser zu kommunizieren, dann können wir da mal in die Entwicklung reinschauen.
Oder auch das Thema Sexualität in der Partnerschaft. Das ist im Übrigen in unserem Partnersensor das niedrigste und brennendste Thema ist, mit gerade mal über 5 von 10 Punkten. Und wir natürlich wissen auch aus den ganzen Erfahrungen und Gesprächen mit unseren Partnercoaches, dass die Sexualität nie der Auslöser ist, warum es in einer Beziehung nicht funktioniert, sondern dass das Endergebnis ist, weil die Erwartungen, die gegenseitigen Erwartungen eben nicht ausgesprochen werden, kommuniziert werden und erfüllt werden können. Ja, da gehören die Motive wieder dazu. Ja, Michelle, ich kann das andere gern weiter ausführen danach.
Ja, also es ist auf jeden Fall so in den Beziehungen, dass die meisten Trennungen ja an Affären scheitern oder eben an der Kommunikation. Und was halt auch viel daran liegt, dass man die eigenen Bedürfnisse gar nicht anspricht, so, wo wir halt wieder auf das Thema Scham zurückkommen, weil man sich's gar nicht traut und da eben sich falsch fühlt und das Gefühl hat, na, so gerade wenn es eben zum Beispiel Richtung Sadismus und Masochismus geht, was ja von außen betrachtet oft sehr intensiv sein kann und irgendwie bedrohlich wirkt, so, und da gerade wenn man halt so aufgewachsen ist, dass sowas schlecht ist, ja, sich gar nicht traut, mit dem Partner darüber zu sprechen, weil man Angst hat, verurteilt zu werden oder irgendwie auch im Job dass davon erfahren wird und dass man dann dafür entlassen wird. So,
ja, das, oder auch.
Also es gibt ja auch ganz viele verschiedene
Gründe. Also Gründe, ich glaube, ein wichtiger Grund ist auch, dass man den Partner, den man liebt, eventuell verlieren könnte. Ja,
das war eine Angst einfach.
Ja, das war tatsächlich oder war bei mir immer wieder Thema in meinem Leben. Ja,
wo aber ich letztendlich dachte, verliert man den Partner ja dadurch, dass man nicht offen ist und dadurch halt auch das Vertrauen irgendwie bricht oder die eigenen Bedürfnisse so lange unterdrückt, bis man dann irgendwann mal an eine andere Person gerät, die auf einmal da voll offen ist und dann eben mit der eine Affäre eingeht und die Sachen auslebt.
Und die Beziehung und gefährdet.
Eventuell gar nicht weiß, ob die Partnerin oder der Partner dafür vielleicht sogar offen wären und sich auch nicht traut, so. Und ja, das ist halt ein bisschen schade, wenn Beziehungen daran kaputt gehen und ja, eigentlich man ja schon im Vornherein darüber sprechen könnte oder müsste, wenn man eine Beziehung eingeht, weil es ist ein großes Thema und sehr wichtig.
Ich glaube, dass da auch schon, so wie ich das vorhin gesagt habe, ein bisschen die Erziehung eine große Rolle spielt. Und man wird ja auch natürlich dann immer so in eine Richtung auch erzogen, wie die eigenen Eltern die Sexualität sehen oder leben. Oder wir sind wieder bei der Religion, wie auch das von außen mit erzogen wird. Das ist ja nicht immer nur die eigene Erziehung in den eigenen vier Wänden, sondern man muss das ja auch von außen sehen. Was machen Religionen? Was machen Medien da mit einem? Aber was ich da noch dazu sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass eben dieses ganze Aufwachsen und diese ganze Erziehung, wie man groß wird und wie man auch von außen manipuliert wird, was ist richtig, was ist falsch, ja, in einer Beziehung, und du hast jetzt die Richtung mit Sadomasochismus genannt, aber es kann ja auch die ganz andere Richtung sein, dass, denke ich, es auch ganz viele Frauen gibt, die, man nennt es Blümchensex oder Vanillasex da draußen, nur auf diese Art Sexualität haben und leben wollen und sich dann falsch fühlen, weil sie nicht offener sind für andere Dinge.
Oder das mitmachen möchten.
Genau, und Worte dann wie frigide oder irgendwie solche Sachen fallen. Und ich finde aber, dass alles sein dürfen sollte. Also egal, ob es in diese eine ausgelebte Richtung ist, wo Schmerz und solche Sachen sogar dabei sind, wenn man das eben kommuniziert und wie du sagst, hinterher es auch ein Aftercare gibt, aber auch die andere Richtung in Ordnung sein darf. Ja? Und das ist das, was wir hier so ein bisschen öffnen wollen dafür, dass man sich traut, über seine Vorlieben zu reden und Möglichkeiten findet, in der Beziehung aufeinander da zuzugehen, auch mal Kompromisse zu machen und auszuloten, für was wäre ich denn offen, es auszuprobieren, für was bin ich überhaupt nicht offen, und dann vielleicht auch sagen zu können, okay, da habe ich meine Grenzen und dann muss das vielleicht, nicht vielleicht, sondern dann wäre es schön, wenn das akzeptiert werden kann, dass es da eben die Grenzen gibt. Ja.
Oder wenn es nicht akzeptiert werden kann, dass man sich eine Lösung sucht, dass vielleicht der eine Partner sich woanders spielen kann.
Ja.
Also das ist nämlich schon, glaube ich, ein Thema, wenn es stark unterschiedliche sexuelle Vorlieben gibt.
Da machen wir die Tür jetzt natürlich schon sehr weit auf, weil
was macht man denn dann? Ja, wie löst man sowas?
Ja.
Ja, also auf der einen Seite erfordert es unheimlich Mut, erstmal zuzugeben, wie man tickt, ja, in dem Fall. Und aber wenn dann plötzlich das Ergebnis auf dem Tisch liegt, wie geht man dann weiter?
Ja, ich denke mal, also wenn man sich wirklich liebt, so sollte man ja auch dafür offen sein oder auch den Wunsch haben, dass der anderen Person gut geht und dass die ihre Bedürfnisse ausleben kann. Mhm. Und das Wichtigste ist ja dann auch letztendlich dabei das Vertrauen. Das ist natürlich ganz schnell weg, wenn man fremd geht oder dann mit anderen was macht und halt nicht davor darüber spricht. Also am wichtigsten ist einfach immer darüber reden, so auch wenn es manchmal unangenehm ist. Aber das ist hinterher so viel besser, über die ganzen schwierigen Themen zu reden, weil das sind genau die Gespräche, die einen weiterbringen und die was verändern können.
Die Lebenszufriedenheit steigern, die einen happy machen, wenn man sie hinter sich hat, ja, und dann tatsächlich was Neues ausprobiert.
Ja, auch wenn dadurch mal was zu Ende geht, eventuell kann da auch wieder was Neues entstehen. Und ich glaube, sich ein Leben lang zu verstecken und immer nur alles zu unterdrücken, das kann nicht gut gehen.
Ja, wir hatten auch einen Podcast über Partnerschaft, wo es auch genau darum ging, dass Partnerschaften meistens auseinandergehen. Also du sagst jetzt, Affäre ist ein ganz klassischer Grund, aber es muss ja gar nicht oft so weit kommen, sondern man geht ja auseinander, weil viele Dinge am Ende nicht mehr so gut zusammenpassen, dass man zusammen leben will. Aber die Problematik, die oft ist, ist, dass sich oft einer aufgibt in der Partnerschaft. Und gerade weil die Sexualität bei uns im Partnersensor das brennendste Thema ist, glaube ich, dass das ein ganz gewichtiger Grund ist, dass man sich auch in seiner Sexualität aufgibt und in der Art, wie man das ausleben will, aufgibt. Und genau das wiederum das Thema ist, wo man am allerwenigsten drüber redet. Ja, ich komme da jetzt auch, mache den Sprung wieder in unsere IMA rein, wo es auch einfach schon mal das hilft. Wir haben jetzt nicht eine Analyse für die Art, da gibt es andere Analysen draußen, aber rein theoretisch könnte man sowas auch mal entwickeln. Eine Analyse, wo man verstehen kann, wie der eine oder der andere sexuell tickt, aber allein die inneren Motive helfen auch schon zu verstehen, wie der andere Partner tickt, wo man dann anders miteinander reden kann. Und wir haben leider Gottes ein Motiv, das fast überwiegend in Deutschland ist, weil wir ja hauptsächlich in deutschsprachigen Ländern unterwegs sind, dass das Motiv Sichtbarkeit, wo ja dahinter steht, wie man miteinander redet, wie offen man ist, wie man aus sich auch herausgeht, wie sichtbar und außenwirksam man mit den Themen, die einen beschäftigen, auch kommuniziert, das allerniedrigste Motiv ist und wirklich weit unterm Durchschnitt ist, wo wir sehen, dass zu wenig kommuniziert wird. Und jetzt komme ich wieder zurück auch auf unseren Kommunikationspodcast, der meistgehörte Podcast ist, dass die Problematik auch ist, dass wir verlernt haben oder immer mehr verlernen, weil wir immer mehr digital unterwegs sind, wirklich auch miteinander zu kommunizieren. Wir verlieren oft die Augenhöhe. Ja, wir kommunizieren oft in Vorwürfen, Bewertungen, Rechtfertigungen, Schuldvorwürfen und nicht in einem offenen Zuhören und konstruktiven Miteinander darüber. Und das finde ich ganz toll, wenn du immer wieder mal erzählst, dass das in eurer Ecke aber die Basis ist und das Wichtigste ist A und O ist, dass das einfach gute Erfahrungen und Erlebnisse sein können.
Ja, das stimmt auch. Also das ist in vielen Bereichen oder man ist sehr bemüht als Szene da so das durchzusetzen auch. Es gibt natürlich auch welche, die das leider nicht machen. Diese Berichte hört man dann natürlich auch immer wieder. Aber ja, insgesamt ist schon ein sehr kommunikatives Umfeld und auch generell sehr viel mit Reflexion, mit Selbstreflexion verbunden, dass man sich ständig wieder über die eigenen Bedürfnisse bewusst wird und auch über die Grenzen. Also es ist auch eine ongoing Kommunikation in dem Sinne, weil man ja immer wieder auch gucken muss, also auch nach jedem weiteren Spiel wird nochmal geguckt, es ist vielleicht heute irgendwie emotional was das Ganze beeinflussen könnte oder habe ich physische Probleme, die damit reinspielen und auch danach spricht man nochmal darüber, wie war das jetzt für dich so, war das gut, war das nicht so gut, möchtest du irgendwas anderes oder so beim nächsten Mal, also es ist, ich hatte das so davor nie irgendwie und auch nicht miterlebt in anderen Beziehungen, dass man sich so sehr darüber bewusst ist und auch so sehr darüber spricht, wie eben in dem Bereich, weswegen ich wahrscheinlich auch so eine Begeisterung dafür empfinde.
Ja. Was ist denn, also wenn jetzt, du lebst ja in Berlin. Das ist, als ich in Amerika noch gelebt habe, habe ich immer sehr neidisch auf Berlin geschaut. Ja, das war ja oder ist immer noch das Zentrum des Hedonismus von allem, was irgendwie da ausgelebt wird. Ja. Aber was kann man denn einem Menschen raten, einem Zuhörer raten, der in Bayern oder in Baden auf dem Land lebt und diese ganzen Träume und Wünsche hat, wie findet man Einstieg in diese Community, selbst wenn man jetzt eben nicht in Berlin lebt?
Naja, also es gibt auch eben gerade auch in Bayern oder auch in anderen Bundesländern Stammtische oder Munches werden die auch oft genannt, wo man
Munches, so wie sich zum Knabbern.
Ja, einfach in der Bar trifft, da ist auch noch gar nichts irgendwie Sexuelles. Das ist einfach erstmal so quasi undercover auch ein bisschen und mit anderen einfach ins Gespräch kommt, sich kennenlernt und einen Austausch hat. So viele Frauen gehen da auch gerne in Begleitung erstmal hin. Also das ist auch was. Oder auch andere Männer, ist ja auch immer ein bisschen mit Angst verbunden beim ersten Mal, einfach sich eine Begleitung zu suchen. Sowas kann man ganz gut in Online-Netzwerken. Es gibt zum Beispiel das deutsche Joy Club oder FetLife, eine kanadische Plattform, so wo diese Events auch gelistet werden. Da kann man einfach auch danach suchen im Umfeld, also Wohnort halt eingeben und gucken, ob Events irgendwie in der Nähe sind, wo man da mal reinschnuppern könnte und dann einfach, ja, man guckt, einfach auch sieht, dass die Menschen da alle ganz lieb und freundlich sind und nicht direkt mit der Peitsche einem nachlaufen. So.
Also das ist für mich jetzt eine gute Überleitung, weil da wollte ich gern auch nochmal drauf eingehen, auf Machtmissbrauch. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt noch. Ich glaube nämlich, dass, oder zumindest ist das das, wie meine Erfahrung war früher, als ich noch ganz jung war, dass, und ich war auch so grenzwertig dahin noch erzogen, aber meine Eltern und vor allem meine Großeltern, die Frauen, waren noch so erzogen, dass man tun musste, was der Mann wollte und dass man dem Mann gefallen musste. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Thematik ist. Vielleicht ist das jetzt in den nächsten Generationen nicht mehr so, aber dieses Gefühl, gefallen zu müssen oder auch gefallen zu wollen, Selbstwert ist da auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, dass man vielleicht auch, um eine Beziehung nicht zu gefährden, um jemanden nicht zu verlieren. Du hast vorhin schon gesagt, am Ende verliert man dann trotzdem, weil man eben sich verliert in der ganzen Beziehung. Aber trotzdem, glaube ich, ist das immer noch ein wichtiges Thema, dass man so, das ist wie so, wenn man den Frosch in kaltes Wasser schmeißt und ihn langsam hochköchelt, dass es leicht passiert, dass man in einer Beziehung Dinge mitmacht, die man eigentlich gar nicht machen will, um erstmal nicht den anderen zu verlieren. Ja, und dann geht es über langsam vielleicht auch in Erfahrungen, die man nicht machen will, weil man Sachen mitmacht, die man eigentlich gar nicht machen will, weil man es eben nicht kommuniziert, weil man nicht Nein sagt. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Wir haben ja inzwischen, was ich gut finde, ein Gesetz, Nein heißt Nein. Ja? Und das geht dann halt, kann so weit übergehen, dass es wirklich zu Machtmissbrauch führt. Und ich oft von Männern gehört habe, die gesagt haben, ja, bei einer Frau ist ja Nein oftmals die Einladung zum, eigentlich will ich es erst recht, zeig's mir, ja, was natürlich ein total dummes Argument ist. Also Nein ist Nein und dann muss man das einfach hinterfragen, ist es jetzt ernst gemeint oder nicht. Selbst dieser eine Satz dazwischen, diese Frage dazwischen ist nicht zu viel und macht keine Stimmung kaputt. Aber ich gehe noch weiter, weil ich das so toll finde und weil das leider Gottes aber in Spanien in die falsche Richtung gegangen ist. Hier gibt es ein Ja heißt Ja, was jetzt Gesetz. Übrigens auch, ein Gesetz sogar, was jetzt übrigens auch in Schweden gerade erst veröffentlicht wurde, dass es auch hier ein Ja heißt Ja gibt. In Spanien ist es nur leider rückwärts gegangen, weil die falschen Menschen das mal wieder falsch interpretiert haben und die Gesetzgebung dahinter es ermöglicht hat, dass Sexualverbrecher wieder leichter aus den Gefängnissen kamen, weil man das runterspielen konnte, den Schweregrad der Gewalt, die da praktisch eingesetzt wurde.
Was aber mittlerweile was korrigiert wurde.
Das ist korrigiert worden, aber das war natürlich super kontraproduktiv. Mhm. Aber ich finde das wirklich so richtig, dass es ein Ja heißt Ja geben muss, dass man sich wirklich committet und sagt, ja, ich will das und ja, und ich will das auch. Und man hat dann eine Übereinstimmung und dann hat ja. man wirklich die volle Freude beim Sex. Ja?
Genau, also in der Szene wird es auch so oft enthusiastisches Ja genannt. Also wenn du nicht wirklich so, ja, lass das machen, ist, dann ist es eigentlich schon eher Nein. Weil ja. wenn du nur so, ja, weiß nicht, so bist, so, dann lass es. Weil, ja, letztendlich tust du niemandem damit Gefallen, wenn du verletzt wirst oder jemanden verletzt. So, dann fühlt man sich ja auch schuldig. Und das ist ja auch nichts, was irgendwie erstrebenswert ist.
Finde ich ja. toll, habe ich noch nie gehört, ein enthusiastisches Ja.
Das finde ich auch
ganz neu.
Super, enthusiastisches Ja, das finde ich super.
Das könnte man eigentlich zum Standard machen, bevor man Sex hat.
In dem Bezug jetzt.
Das muss ja natürlich auch nicht jedes Mal sein. So. Ich meine, man kann ja auch dann gewisse Sachen einfach absprechen und eben sagen, das ist immer dann okay. So wie gesagt, ich habe das
es
halt
auch
in der Liste.
Ja.
Ja, und man spricht es halt nochmal an, falls sich das verändern sollte. So. Das ist ja auch
mir gefällt die Idee trotzdem von dem enthusiastischen.
Das ist auch cool.
Also, jetzt, ich rede jetzt mal nur aus meiner Männerrolle raus, ja.
Und da möchte ich auch gerne Männer und Frauen.
Ist ja schon auch so, ja, so, dass man vielleicht als Mann so sagt, so, ja, super, jetzt lass uns das hier zur Sache kommen, lass uns das machen. Und die Frau sich dann vielleicht eher ziert und sagt, naja, gut, mir bleibt ja nichts anderes übrig und so weiter. Ne? Das heißt, für einen Mann ist schneller Sex, wäre mit einem enthusiastischen Ja bei einer Frau wahrscheinlich nicht so leicht zu bekommen wie ein So-Lala-Ja. Das heißt, die Qualität der körperlichen Zusammenkunft würde wahrscheinlich steigern sich, wenn Männer auf ein enthusiastisches Ja bei ihrer Partnerin oder natürlich auch umgekehrt hinarbeiten müssten. Ja. Weil dann müsste man genau verstehen, was dem Partner gefällt. Dann müsste man ihn hofieren, streicheln, Vorspiel und so weiter. Und das ist ja nicht gerade die Stärke von Leuten, die schnellen Sex möchten.
Viele sind halt da sehr auf sich bedacht und ich denke, bei Männern ist es halt oft leichter, den Höhepunkt zu finden. Und naja, Frauen brauchen da oft mehr Intimität oder auch generell, glaube ich, spielt sich mehr mental ab.
Emotional
vor allem auch.
Genau, sensitiv.
Während und Männer da romantisch. Oft sehr physisch sein können. Und
jetzt sind wir in der Ecke, über die ich tatsächlich noch ein bisschen diskutieren möchte, weil ich das wichtig finde. Ich bin ja, wie gesagt, keine, die gerne pauschalisiert und in Schubladen kategorisiert, aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir über Männer und Frauen reden und tatsächlich habe ich, was Sexualität angeht, da auch meine eigene Meinung. Ich denke nämlich, dass es dieses Nein heißt Nein-Gesetz oder dieses Ja heißt Ja-Gesetz nicht geben müsste.
Wenn oder Frauenparkplätze.
Das war das, wo ich jetzt noch rein muss, weil ich das, ja, da habe ich auch meine Meinung dazu, weil ich das nicht glaube, dass es diese beiden Gesetze geben müsste, wenn Männer das einfach von Grund aus akzeptieren müssten. Also ich finde es traurig, dass es dieses Gesetz gibt und geben muss. Ich finde es auch traurig, weil du das gerade gesagt hast. Ich finde es einerseits schön als Frau, ja, dass unser Staat was dafür getan hat, dass man als Frau nachts in einem Parkhaus ein bisschen gesicherter bei Beleuchtung im unteren Bereich parken kann, um nicht ganz so viel Angst haben zu müssen. Gleichzeitig finde ich das super traurig, dass wir Frauenparkplätze brauchen, dass wir ein Nein heißt Nein-Gesetz brauchen und ein Ja heißt Ja-Gesetz brauchen. Das finde ich für mich echt schlimm und ich möchte an der Stelle und darf gleich was dazu sagen, Michelle, alle Männer, weil da pauschalisiere ich jetzt und kategorisiere ich, die diese Thematik vielleicht nicht so akzeptieren wollen, wie wir Frauen uns das wünschen, sich einmal dafür öffnen, dass man einfach nicht nur wie wild seine eigenen Bedürfnisse sich erfüllt, sondern dass man respektiert, dass es auch auf der anderen Seite andere Bedürfnisse gibt. Das ist echt mein Aufruf an alle, die dafür verantwortlich sind da draußen, dass wir Frauenparkplätze brauchen und solche Gesetze brauchen. Und gern darfst du da jetzt was noch selber dazu sagen. Man hat jetzt schon gemerkt, ich bin da ein bisschen emotional.
Ja, nee, was das wollte ich gerade noch mal mit der Statistik untermauern. Fast jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau infolge Gewalt eines Partners oder Ex-Partners. Und in Spanien ist die Rate noch mal wesentlich höher. Also es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem.
Und dazu kommt auch, war ja auch erst letztens eine Umfrage in der Zeit, oder ich glaube schon letztes Jahr, aber dass jeder dritte junge Mann Gewalt gegen Frauen okay findet. Also jeder dritte. Und das ist eine sehr, sehr hohe Summe. Ja, und das ist natürlich ein Problem, dass die Männer sich überlegen fühlen immer noch. Misogynie ist immer noch ein großes Problem, Frauenhass und Ja, das ist natürlich. Dadurch müssen halt irgendwie Gesetze geschaffen werden, die das Ganze verhindern, die dann nervig sind oder dann wiederum diejenigen sich angegriffen fühlen, die davon eigentlich nicht betroffen sind. Aber sie sind halt auch davon betroffen, weil sie, naja, gegenüber den anderen Männern ja auch nicht wirklich Stellung beziehen. So, und nicht mal sagen, so lass den Scheiß, gerade so in Männerrunden oder so, wenn unter Freunden jemand so einen Spruch raushaut, den einfach auch mal zurechtzuweisen und zu sagen, hey, das geht nicht mehr, so, das, ich weiß nicht. Also manche fühlen sich da halt einfach echt noch wie die, wie das bessere
Barbaren.
Geschlecht, so, und
Ja.
nehmen sich das halt raus, sich zu nehmen, was sie haben wollen, weil es schon immer so war und weil sie von der Kirche lange Zeit auch dazu unterstützt wurden sogar. Ja,
Ich habe
da muss einfach ein Umdenken stattfinden.
Ja, ich
Es
habe.
ist nicht nur das, glaube ich, es ist, Entschuldigung, es ist auch, dass, glaube ich, manche Männer keine Tools haben oder gar nicht wissen, wie man es besser machen muss. Ich habe in einem Workshop in Amerika, das war so ein Workshop, wo man kulturell trainiert wurde, habe ich mit einem Mann gesprochen, der seine Frau geschlagen hat. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso er das tut. Und da war er erstmal total überrascht. Und dann hat er so gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen? Und ja, um sie in Linie zu bringen. Und dann ging es halt ein bisschen weiter und dann kam halt raus, dass er selbst auch von seinen Eltern geschlagen wurde und vor allen Dingen, dass beide Eltern ihm nie in irgendeiner Form ein Liebe entgegengebracht haben. Er wusste überhaupt nicht, was Liebe ist oder wie man Liebe fühlt. Also vollkommen gefühlskalt war, wofür er nichts konnte. Ja, er hat sich dann, natürlich kann man jetzt auch nicht sagen, er ist ein Opfer, weil ich meine, wenn man einigermaßen intelligent ist, dann sollte man schon wissen, dass es keine gute Idee ist, Ja,
seine
es
Frau,
gibt.
seinen Partner zu schlagen. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sich nicht anders zu helfen müssen und dann eben dazugreifen, auch aufgrund ihrer Erziehung.
Genau,
Es ist halt
also
auch
steht da.
keine Entschuldigung, weil es gibt genug, die geschlagen wurden in der Beziehung und es trotzdem nicht tun. Also da ist
Ja.
einfach auch wieder Selbstverantwortung so
Ja.
und man einfach mal hinterfragen und denken, das Gehirn einschalten,
Das wäre
einmal
gut.
wenigstens. So. Ja, also keine Ahnung, vielleicht kann man da auch, ich weiß nicht, einfach sagen, dass manche vielleicht nicht das, die Hirnkapazitäten dafür haben, aber das glaube ich nicht. Ich denke, dass jeder die Möglichkeit hat zu reflektieren und das zu hinterfragen. Und natürlich ist da viel in der Erziehung auch schon falsch gelaufen, dass gar nicht beigebracht wird zu reflektieren, das eigene
Ja,
Verhalten.
oder
Schon
auch,
in der Schule nicht. Es geht ja nur darum,
ja.
zu lernen und auswendig zu lernen, anstatt kritisch zu denken und zu hinterfragen, sondern einfach nur zu funktionieren und das zu machen, was man schon immer gemacht hat. Und ich denke, da ist
Und
es
was
gut.
einem auch eingeredet wird. Also,
Ja.
ich weiß tatsächlich inzwischen es nicht mehr, weil ihr seid jetzt alle groß, unsere Kinder, wie Erziehung heute in den Schulen und Kindergärten und in den jungen Familien stattfindet. Aber so wie ich das noch mitgekriegt habe, war das ganz normal, dass man die Jungen anders erzogen hat und damals das immer noch einfach nicht richtig war, wenn Jungen geweint haben. Ja, wie oft habe ich den Satz gehört, steh dein Mann, stell dich nicht so an, mach das. Also nicht jetzt für mich, weil ich bin ja als Mädchen und junge Frau dann großgezogen worden. Aber das war so das, was man halt im Umfeld so mitgekriegt hat. Und das macht natürlich auch was in der
Ja.
Erziehung über Jahre hinweg. Trotzdem bin ich dabei dir, dass die Menschen sind in der Regel durchaus in der Lage, irgendwann Dinge zu hinterfragen und zu reflektieren und mal zu schauen, ob das jetzt noch richtig oder falsch ist, was ihnen da beigebracht wurde. Und das hat man jeden Tag. Diese Chance und diese Möglichkeit hat man jeden Tag, umzudenken und zu sagen, okay, stimmt, das ist nicht der richtige Weg. Gerade wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, gehe ich davon aus, dass man ihn liebt. Und wenn man jemanden liebt, dann darf man dem gegenüber keine Gewalt anwenden. Das ist meine Meinung, sondern dann sollte man ihm
Ja,
Liebe zuwenden.
so ein bisschen kann man da auch schon die Mitschuld den Frauen geben, weil letztendlich war halt nun mal so, dass sie lange Zeit auch für die Erziehung verantwortlich waren. Und ja, solche Sätze ja nicht von irgendwoher kommen. Also, keine Ahnung, auch so Femininität bei Männern dann einfach ungewünscht war. Ich weiß nicht, irgendwo müsste man halt auch in der Erziehung da gucken, ein bisschen mehr Offenheit zu zeigen vielleicht und auch mal die eigenen Denkmuster zu hinterfragen, gerade wenn man irgendwie für die Frauen insgesamt einstehen möchte als Frau und solche Sachen halt nicht mehr an die Kinder weitergeben. Aber also natürlich gibt es heutzutage auch sehr viele Männer, die Erziehung machen. Aber ich denke, wenn man als Mann heutzutage die Erziehung übernimmt, ist man eh schon ein bisschen offener im Denken als damals.
Ich glaube aber, dass die Frauen früher wahrscheinlich dann wirklich oft unter der Knute von einem Mann gestanden sind und das einfach weitergegeben haben.
Ja, nur das sind wir heute nicht mehr. Wir sind heute in einer sehr offenen, liberalen, demokratischen und hoffentlich bleibt das auch so Welt, wo ich sagen möchte, dass es alles, wie man erzogen ist, am Ende des Tages nicht als Rechtfertigung genommen werden darf, sondern dass man, wenn man heute als einigermaßen mental gesunder Mensch auf diesem Planeten unterwegs ist, in der Lage ist, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu reflektieren und Dinge anders zu machen, als man sie immer gemacht hat. Und wie gesagt, für mich, das ist für mich der Aufruf auch an jeden, egal ob es Frauen sind, egal ob es Männer sind. Jeder hat jeden Tag diese neue Chance, aufzustehen und zu sagen, ich möchte diesen Weg so nicht weitergehen. Ich stehe auf, ich wehre mich, ich stehe auf und sage was dagegen. Ich stehe auf und sage meine Meinung. Ich stehe auf und nenne meine Bedürfnisse, ohne vielleicht zu erwarten, dass die gleich von jedermann erfüllt werden müssen. Ich stehe auf und gehe dem anderen mit Augenhöhe gegenüber, mit wertschätzendem Respekt und respektiere auch seine Bedürfnisse und Erwartungen und wir versuchen, Kompromisse zu finden. Also das wäre so für mich jetzt vielleicht langsam zum Ende des Podcasts mein Aufruf. Und ja, Michelle, vielleicht hast du da auch noch ein i-Tüpfelchen obendrauf zu geben oder auch noch was dazu zu sagen, was wir unseren Hörerinnen mitgeben wollen, weil wir haben ja noch einen ganz spannenden zweiten Teil, den wir noch fortführen, wo ich auch im Zusammenhang und um die Kurve zu kriegen, dann in diesem zweiten Podcast mit dir, wo wir über deine Transition reden und wo ich dann auch spannend finde im Zusammenhang mit Sexualität, die Frage dann im nächsten Podcast für dich, fühlst du dich denn dann mehr als Frau, weil wir auch über Frauen und Männer gesprochen haben oder als Mann, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das machen wir nächste Woche, sondern ich würde dich jetzt bitten, dass du abschließend vielleicht einfach auch nochmal ein paar Worte an unsere Hörerinnen weitergibst.
Ja, ich denke, egal ob als Mann oder als Frau, man sollte einfach generell mal bei sich hingucken und das hinterfragen, was wirklich die eigenen Bedürfnisse sind. Jetzt auch eben speziell im Thema zur Sexualität und da auch einfach mal die Scham überwinden und sich mal was trauen. So, man muss ja nicht direkt irgendwie nackt durch die Straße rennen. Das ist auch überhaupt nicht gewünscht. So, es geht ja auch dann letztendlich wieder darum, sich in die Gesellschaft einzuordnen und da nicht wieder andere Grenzen von anderen zu überschreiten, sondern ja, mit Kommunikation eben dann mit anderen darüber zu reden und einfach so ein bisschen offener zu sein und zu gucken, weil oft merkt man dann auch, dass bei anderen das ja genauso ist, weil jeder hat Sexualität.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass nicht jeder Dinge, die nicht in sein Schema passen, gleich von Haus aus verurteilt. Das finde ich noch schön, sondern dass man ein bisschen offener wird für die Unterschiede der Menschen.
Wunderbar. Ich hätte auch noch eine Bitte an unsere HörerInnen. Wenn euch das gefallen hat, natürlich, dass ihr das weiter teilt, vielleicht auch sogar mit eurer Partnerin oder mit eurem Partner teilt und dann darüber sprechen könnt. Das ist schon eigentlich das erste kleine Denkzeug. Da sind jetzt genügend Themen angeschnitten worden, aber auch, falls es euch interessiert, schreibt in die Kommentare hier unten bei Spotify, einfach unter dem Podcast könnt ihr Kommentare reinschreiben ob ihr Interesse habt an einem Fragebogen, so wie die innere Motivanalyse, den wir entwickeln könnten, wenn ihr da tiefer in das Thema einsteigen möchtet und vielleicht ganz neue Dimensionen nochmal erfahren wollt.
Und euren Partner besser verstehen wollt oder Partnerin. Ja. Gut. Ja, liebe Michelle, dann vielen Dank für diesen kurzweiligen Podcast. Das war wie immer sehr spannend. Wir sprechen ja öfter mal über dieses Thema und ich hoffe, wir werden auch noch mal ein weiteres Fotoshooting haben miteinander, weil das sehr Spaß gemacht hat. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Podcast. Vielen lieben Dank.
Ja, genau. Und das mit dem Fotoshooting können wir natürlich gerne machen.
Da freue ich mich wieder drauf.
Hoffentlich ich
wieder
auch.
In Spanien. Ja, Olli auch. Olli fand das
ich
auch.
Ich freue mich da auch drauf. Dann okay. Vielen Dank. Ciao.
Also, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.